Energy Sachsen Music Lounge.
Neue Woche, neue Stars an deinem Frühstückstisch. Also schnapp dir einen Kaffee, lehn dich zurück und genieß den Fragenhagel in der Energy Sachsen Music Lounge. Heute mit einem Gast, auf den ich mich schon mega freue. Binovi ist hier, hi.
Servus.
Die erste Frage in solchen Interviews ist praktisch immer schon vorgeschrieben. Wo kommt denn eigentlich der Name Binovi her?
Binobi kommt von Star Wars tatsächlich. Ist ein Anagramm von Obi-Wan Kenobi. Ja, ja.
Echt?
Ich hab damals auf Freestyle-Bühnen halt angefangen und dann waren halt die ganzen Godzillas, ne, irgendwie, wie ist einer hieß Arf Vader und so. Da hab ich gesagt, nee Mann, ich will der sein, der noch an das Gute glaubt, aber trotzdem krass ist.
Es war tatsächlich mein erster Gedanke, das kann nicht sein, dass er tatsächlich Obi-Wan Kenobi ist.
Doch, tatsächlich.
Bist du Star Wars-Fan dann auch richtig?
Voll, in Binobi steckt Bobby drin. Das heißt, mein Vorname steckt drin und das war für mich eigentlich eine ganz clevere Angelegenheit.
Obi-Wan Kenobi dein Lieblingscharakter?
Tatsächlich ja, weil er trotz allem irgendwie an das Gute geglaubt hat. Und der am Ende auch damit die Welt rettet.
Ja, aber R2-D2 ist schon der Held, oder?
R2-D2 ist halt von den Dialogen halt der krasseste. Der hätte den Podcast verdient, aber
nein, heute geht's um dich und damit wir hier ein bisschen warm werden und natürlich herausfinden, was die Community über dich wissen muss, gibt's jetzt schon mal die erste Rubrik und zwar Speed Dating.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Speed Dating.
Das mag ich gerne.
Schokomilch.
Das mag ich nicht.
Bier.
Echt, du magst kein Bier? Bist du so ein Cocktailtyp?
Eher Wodka tatsächlich. Ich trinke eher nicht so gerne Alkohol, aber wenn dann eher das,
also
das
wenn
klare
dann richtig.
Zeug. Wenn dann richtig.
Hast du ein verstecktes oder geheimes Talent, von dem niemand weiß? Oder nur deine engsten Freunde?
Ich kann ohne Ende essen.
Das beneide ich. Toll. Was ist dein Lieblingsessen?
Semmelknödel. Mit einer dunklen Soße.
Ah, geil. Wir sollten da nicht drüber reden, ich habe jetzt schon Hunger. Deine absolute Lieblingsserie?
War Samurai Champloo. Das war so eine Anime-Serie.
Bist du so im Anime-Game ganz doll drin? Oder?
Wahrscheinlich in der heutigen Zeit nicht mehr so doll drin, damals war ich schon. Also ich habe auch Naruto krass gefeiert, ich war da schon.
One Piece auch, jetzt mit dieser neuen Serie, die es da jetzt gibt?
Ich habe das immer irgendwie gemieden, weil ich habe gehört, dass es sehr süchtig macht.
Ja,
jetzt habe ich diese Verfilmung gesehen und ich muss mir die Dinge angucken.
Ja,
also Crunchyroll ist ganz kurz vor Abo.
Hast du eine Macke?
Ja, viele.
Zum Beispiel?
Je stresser die Situation ist, desto chilliger werde ich. Wenn die Situation zu chillig ist, bin ich stressig.
Das kann gut sein, das kann aber auch ganz schlimm sein, glaube ich.
Ja.
So, wenn alle um dich rum richtig stressen und du aber der Gechillte bist, ist das sehr cool. Da bist du auf jeden Fall der Coole, aber andersrum, oh.
Richtig, das klappt. Ansonsten bin ich immer so ein bisschen drüber und wenn alles voll irgendwie, die Welt brennt so, bin ich derjenige, der sagt so, ey, krieg mal hin.
Also wenn richtig Stress ist, dann einfach zu Binobi gehen, der ist dann immer gechillt.
Genau.
Das sagen deine ältesten Freunde über dich.
Der ist verrückt.
Die beste Erfindung überhaupt für dich?
Das Klavier.
Was fällt dir bei einer neuen Person als erstes auf? Also worauf achtest du, wenn du an jemandem vorbeiläufst zum Beispiel?
Wenn ich ihn kennenlernen will oder wenn ich ihn einfach nur sehe?
Wenn du ihn einfach das erste Mal siehst. Wir teilen das. Kennenlernen und das erste Mal sehen. Das erste Mal sehen.
Die Augen.
Okay, und wenn du ihn kennenlernen willst?
Wie schnell sich ein Lachen zu einer ernsten Miene verwandelt. Weil das siehst du so, wenn Leute so, falsch lachen, das siehst du schnell.
Und so Two-Face-mäßig.
Richtig, so die Augen lachen nicht, der Mund lacht, da weißt du so, okay.
Ja, du bist gefährlich.
Careful, careful.
Ohne was gehst du nie aus dem Haus?
AirPods.
Was wärst du geworden, wenn es mit der Musik nicht geklappt hätte?
Was ich auch jetzt bin? Physiotherapeut.
Okay, quatschen wir später nochmal drüber. Mhm. Wenn man dich verhaften würde, was würden deine Freunde und Familie glauben, was du getan hast?
Ich glaube, eine Mischung aus Vandalismus und Schlägerei. Irgendwas dazwischen.
Wenn jemand sagt, Star Wars ist nicht cool, dann geht's direkt los. Wenn du in einer Serie oder einem Film mitspielen könntest, welcher wäre das und welche Rolle hättest du da gern?
Also bei Star Wars hätte ich gerne mitgespielt.
Mhm.
Da wäre mir auch ein Ewok auch okay gewesen. genau, aber ansonsten Serie, ich glaube tatsächlich Breaking Bad wäre der Hammer gewesen.
Ach so, geil.
Da dabei gewesen zu sein.
Mhm. Über welches Thema könntest du ohne große Vorbereitung eine Stunde Vortrag halten?
Musik und Sport.
Okay, eine Sache habe ich jetzt noch spontan. Mal gucken, wie viele Star Wars Charaktere kannst du denn auswendig?
Senator Palpatine, Darth Vader, Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Padme, die Ewoks, ich sag mal keine Namen, R2-D2, wir haben Lando Calrissian, wir haben seinen Mitflieger Abdre, der immer nur das Gleiche sagt. Jede Folge sagt immer Abdre. Das ist voll die stressige Situation, Abdre. Und geht weiter, das ist so geil.
Okay, ja, ich glaube, du bist wirklich im Star Wars Game drin. Wir haben dich jetzt schon ein bisschen im Speed Dating kennengelernt. Jetzt natürlich erstmal ein bisschen über Musik gequatscht. Wir fangen ganz vorne an, dein Weg zur Musik. Wie hat das angefangen? Klassisch im Kinderalter irgendwo oder erst später in der Schule? Wie war es bei dir?
Meine Eltern haben mich in den Kinderchor geschickt, damit ich die Sprache lerne. Tatsächlich war es so, weil meine Mutter gesagt hat, dass sie Englisch gut gelernt hat mit so Bob Marley Songs, gesagt, geh, sing. Sing im Kinderchor und dann wirst du die Sprache lernen. Und es war auch so. Dann ewig lang eben Musik gemacht, dann haben sie mich zum Keyboard geschickt, dass ich es lerne.
Ja, ja.
Fand ich schrecklich und auch, ich war immer mit Lehrern sehr schlecht. Ich war sehr ein sehr undevoter Mensch. Leider schon als Kind, hat mir nicht viel einfacher gemacht. Aber ich habe immer sofort beendet. Dann habe ich irgendwann wieder angefangen zu spielen. Dann habe ich Jura studiert. Oh, dann habe ich gesagt, oh Gott, ist das schlimm. Und dann habe ich angefangen Klavier zu spielen, um irgendwie so ein
ja, ja,
wahrscheinlich so einen Ausgleich zu finden. Und habe das dann auch geschmissen nach einem Jahr. Und habe dann, aber am Klavier bin ich dran geblieben. Habe es dann gekauft, hat mein Vater mich rausgeschmissen, weil er gesagt hat, du schmeißt ein Studium, kaufst ein Klavier, unser Geld ist nichts wert und da. Genau, Mama hat angerufen und sagt so, komm zurück. Aber habe echt so ein Jahr lang mit dem kaum geredet. Aber mit Mama war wieder cool. Genau, und dann war Mama schwer krank, hat dann Krebs bekommen. Und dann habe ich eine ganz traurige EP geschrieben. Und die wurde entdeckt, tatsächlich. Und er hat gesagt so, krass, du kannst ja lachen, so zu mir. Ich sag so, ja, weil ich halt in der Musik das andere verarbeiten kann.
Ja, wow.
Sonst wäre ich wahrscheinlich anders. Und der hat gesagt, schreibst du das selber? Ich so, ja. Produzierst du selber? Ich so, nee, hab Hilfe, aber die Melodien und die Instrumente kommen von mir. Er hat so, ja, krass, ja, komm nach Berlin und wir machen da was draus. Und so hat's angefangen.
Cool, also so Kindheit war praktisch der Grundstein, dann irgendwie genau. So... Ich hab Bock, ich hab keinen Bock, ich hab Bock.
Und es war immer Ausgleich, es war immer Therapie. Es war nie das Ziel, ein Label oder irgendwas zu kriegen. Ja. Ich hab das einmal zu BMG damals geschickt als Songwriter, weil ich hab gehört, so, das war so der erste Schritt. Die haben auch geantwortet, die haben auch gesagt, aber kein Label, nur Songwriting. Und ich hab mir so, reicht mir nicht.
Wie wird man denn eigentlich entdeckt? Kriegst du da einfach plötzlich eine Mail in deinem Postfach? Wir haben deine Mucke gehört, oder?
Also bei mir war es über 1000 Wege. Ich war in einer Cocktailbar, habe ich gearbeitet. Hab eigene Drinks kreiert, so, war voll happy und da hatten wir halt immer DJs da. Und die sagen so, ey Bobby, du hast doch voll die schöne Stimme, ich habe denen immer so ein paar Demos gezeigt, so mein Rap-Zeug und dann haben sie gesagt so, ey, lass das doch mal geil produzieren. Und dann haben die gesagt, ja, okay, kennst du einen? Und dann war so, also für einen günstigen Taler, haben wir dann in München was produziert, eben so eine kleine EP und der Typ sollte auch einen Remix machen für Boss Hoss und für Helene Fischer. Und dieser Manager damals kam dann dahin, fand die Remixe nicht so gut. Und dann hat der Typ gesagt, aber hör dir den mal an, der war bei mir letztens. Dann hat er sich diese CD erstmal auf den Boden geschmissen, die lag irgendwo rum, hat die dann irgendwann angehört und hat gesagt, ey, der ist gut. Dann hat er den Produzenten nach meiner Nummer gefragt, hat mich angerufen, komm nach Berlin, sing mir was vor, wir essen was. Und dann habe ich halt ihm vorgesungen und dann hat er gesagt, wenn du Bock hast, damit Geld zu machen, let's go for it.
Coole Story, fast schon wie aus dem Bilderbuch.
Tatsächlich, ja, es war wirklich überhaupt nicht geplant, deswegen... immer wenn Leute so sagen so, Bobby, ist es verdient, dass du das jetzt machst, ist es so, ey, es war eh schon so ein Glück. Ich bin echt einfach nur happy. Das
einfach ein lucky happy. Mir. Ja, voll. Also Plan B, den gab es im Prinzip vorher schon. Das war dann die Physio, ne?
So wie zwei Wochen vor meinem Examen. Zwei Wochen vor meinem Examen bin ich nach Berlin, habe einen Tag Schule geschwänzt und habe dieses Essen da gehabt.
Oh, shit.
Genau. Und bin dann zurück und habe mein Examen geschrieben und dann bin ich nach Berlin gezogen, ein paar Wochen später.
Mit welchem Gefühl schreibt man dann so ein Examen? So, ich habe hier gerade einen heftigen Deal abgeschlossen und mache aber eigentlich was ganz anderes?
Ja, mit noch mehr Angst. Weil ich hatte so gesagt, so scheiße, vielleicht kann ich mich nicht konzentrieren. Ich darf jetzt irgendwie den Fokus nicht verlieren, weil auch da hatten nicht alle Lehrer mich lieb. Deswegen habe ich mir gedacht, so ja, ey, krieg ich hin. Aber hatte da auch zwei sehr gute Freunde, die mich da gut durchgezogen haben.
Also mit Lehrern hatten wir es nicht so, halten wir fest, aber mit Mucke auf jeden Fall. Und jetzt wird es mal Zeit, hier in Mucke von dir reinzuhören. Ich habe mir als ersten Song von dir Nicht normal rausgesucht. Das ist ja dein neuester Song jetzt momentan. Ist das auch so ein Lebensmotto von dir, nicht normal zu sein, ein bisschen anders zu sein, ein bisschen crazy zu sein?
Was ist das Lebensmotto? Ich bin so aufgewachsen. Ich habe immer das Gefühl bekommen und auch gesagt bekommen. Hm. Und bis man irgendwie den Switch kriegt, zu sagen so, hey, nicht normal ist eigentlich ganz geil, weil Leute dich anders ansehen, dich als irgendwie so eine Energie sehen, statt halt immer nur zu sagen so, ey, der Typ hat irgendwie, der hat Würmer, der Typ ist so krass, der hat Flöhe oder irgendwas. Das war echt, von den Lehrern war es so, ja, der hat irgendwas, weil der immer so hyperaktiv ist. Und am Ende des Tages ist eigentlich, am Ende jeder froh, wenn er einen lustigen Abend mit mir hatte.
Mit anderen Worten ist das für dich sogar ein Kompliment, wenn jemand zu dir sagt, ey, du bist doch nicht normal.
Mittlerweile ja.
Lass uns über dein neues Album reden. Es ist am Donnerstag, wenn ich mich richtig... in Sinne rausgekommen?
Also Donnerstag Nacht. Ich glaube, es ist immer 11:45, also korrekt. Ja. Aber 27. ist so der Freitag ist so der erste große Tag.
Und wie war's? Wie hat sich dieser Tag so für dich angefühlt? So, bist morgens aufgestanden, dachtest dir so, heute Abend ist es soweit? Ist es genau das Feeling?
Ich war in der Arbeit noch. Hm? Ich schwör's dir, ich habe mir alle Finger nicht abgekaut. Ich habe so im Auto schon gemerkt, oh nein, morgen Gitarre spielen wird so schmerzhaft. Das war so. Nee, ich war wirklich richtig nervös, weil es jetzt so zwei Jahre waren mit ganz viel Nein und das wird nichts und irgendwas, ne, dass die Leute so sagen so, ey, das wird echt teuer und so ganz viel Zweifel. Und jetzt ist es da und es ist sehr schön geworden. Ich habe meine Live-Instrumente, ich habe meine erste Vinyl, ich habe das alles irgendwie durchgezogen. Ne? Klar, auch ein bisschen ins Minus gegangen, aber ist scheißegal, Mann. Das fühlt sich so gut an.
Ich melde mich schon mal für die erste Vinyl an.
Kriegst du.
Hand nach oben.
Ich habe einmal einen Marathon gemacht. Das ist so ein Gefühl gerade. Es ist so wirklich so, du kommst im Ziel an, alles tut dir weh.
Ja, erstmal hinfallen, aber richtig, glücklich.
Aber du bist da und jetzt gibt's 10-mal China-Nudeln und dann ist gut.
Geil, du hast gerade 2 Jahre gesagt, habt ihr so lange daran gearbeitet?
Die Sessions waren tatsächlich relativ schnell. Wir waren 1,5 Wochen in Italien.
Ja.
In der Toskana habe ich mir so eine Airbnb gemietet.
Geil.
Ich wollte das immer mal machen.
Ja,
wie gesagt,
voll.
Auch jedes Label sagt, nee, mach das doch zu Hause in Waldkreiburg oder in Berlin. Ich sag so, ja, nee, wir gehen da mal hin. Hm? Da hatten wir echt einen super guten Host, der uns da alles erlaubt hat. Wir waren da in den Bergen völlig abgeschottet. Mega. Und da tatsächlich ging es sau schnell. Also wir hatten, ich glaube, 10 Songs in 10 Tagen.
Crazy.
Die waren drin. So, ich war voll im Flow. Ich habe einfach zwei Jahre sozusagen davor ja nichts gemacht. Ich hatte einfach so viel in meinem Kopf, dass es dann sehr schnell ging. Also wie gesagt, ich habe immer am Anfang auch gefreestylt. Das hilft mir beim Schreiben einfach. Malte Kuhn ist der Produzent. Hm? Der hat es halt super geil aufgefangen. Der hat gesagt, ja, das ist geil und so. Und ich habe nur drauf los, tun drauf los. Und wir haben so eine Ideen gepickt. Ne? Teilweise haben wir nicht mal aufgeschrieben, sondern war einfach rein damit.
Das wäre schon fast meine nächste Frage gewesen, wie so deine Kreativphasen aussehen. So, also es kommt einfach in deinen Kopf. So habe ich dich bis jetzt auch schon kennengelernt. Hm? So einfach Idee ist da und zack und das muss irgendwo rein in Musik. Also aufschreiben ist nicht so bei dir.
Erstmal nicht, nee. Das ist tatsächlich so zum Beispiel Rose, das Lied. Hm? Ich war mit meinem Hund beim Gassi gehen und habe mich tatsächlich an so einem Dornbusch einfach aufgerissen. Voller Blut, die Wade. Und dann habe ich diesen Refrain gesungen. Ich bin verliebt über beide Ohren in eine Rose voller Dorn. Hab das die ganze Zeit gesungen, hatte kein Handy dabei.
Ja.
Das heißt, ich hab's die ganze Zeit wie so ein Verrückter durch diesen Wald gesungen. Leute, das ist an mir vorbeigegangen, ich so, dass ich es nicht vergesse. Und dann habe ich zu Hause diese Akkorde gesucht, die da hinpassen in die Tonlage. Und dann ist dieses Lied in einer halben Stunde fertig gewesen. So. Das ist einfach manchmal so. Andererseits so, in das Blau ging's schnell. Aber das Leben ist schön, hat ewig gedauert. Wenn ich mir zu viel Gedanken mache, aber ich bringe jedes Lied ins Ziel, sozusagen.
Ja.
Aber es dauert normalerweise. Und mit Malte war das so, weil die haben mich machen lassen und haben es geil gemacht, dass wir in 10 Tagen 10 Lieder hatten. Dann hatten wir noch mal eine Session in Waldkreiburg. Also im Grunde haben wir dieses Album in 3 Wochen fertig gemacht. Aber danach brauchst du halt Mix, Master. Du musst so ein bisschen eine Taktik überlegen. Ich habe auf den Vertrieb gewartet, weil irgendwie muss ich an die Leute. Mhm. Weil das schaffe ich nicht. Ich kann nicht jede Box irgendwo hinfahren. Das war so das Einzige, worauf ich gewartet habe. Und deswegen hat sich's gezogen. Mhm. Aber vom rein Kreativen war das Ding nach 2 Monaten geritzt.
Stell ich mir richtig geil vor, wie du da so in der Toskana sitzt mit deinen Leuten in so einer
Lodge
und kreativ bist.
Das war
mega cool. In das Blau, der Titel. Mhm. Du hast ja schon mal eine Single darüber gehabt, also mit dem Titel. Worum geht's? In das Blau.
In das Blau hat tatsächlich den ersten Grund, dass ich immer auf meine blauen Augen angesprochen wurde. Egal, ob es als Kind war, wenn es eine Frau war, die mich hübsch fand. Es waren immer diese Augen. Und ich war immer so, hä? Ne, ich finde, ich lache wie Bud Spencer, da sieht man gar nichts mehr.
Ja,
wenn ich anfange zu lachen, ist überhaupt nichts mehr zu sehen, nur noch Schatten. Ne, und deswegen dachte ich so, ja, okay, cool. Und dann habe ich also gesagt, ja gut, jetzt ist es, wie gesagt, ich habe mit dem Gedanken gespielt, mit der Musik aufzuhören. Jetzt passt es halt wirklich rein, weil blauäugig, in das Blau, dass ich gesagt habe so, vielleicht ist es das, vielleicht muss es einfach jetzt dieses in das Blaue sein, aber halt nicht in das Blaue als Formulierung, sondern auch als deutsch-polnisches Kind, denn ich wirklich weiß, wie man was richtig ausspricht. Vielleicht sogar einfach sagen so, nee, wir wollen in das Blau hinein, wir wollen in diese Farbe hinein.
Ja.
So, und das war, wie gesagt, das Album ging in das Blaue, von der Finanzierung, von den Texten. Ich wollte keinen roten Faden in den Liedern.
Ja.
Ich wollte einfach nur das schreiben, was ich gerade fühle und darum habe ich es so genannt.
Geile Message. Wir machen noch einen kleinen Faktencheck. Ich habe als unglaublich seriöse Quelle natürlich auch Wikipedia genutzt.
Boom. Die mich als unseriös, Ding. Immer wenn ich es verbessern will, sagen sie zu mir, sie gilt nicht als seriöse Quelle, ja.
Und da steht unter anderem drin, dass du vor allem tragische Momente deines Lebens als Inspiration für deine Hits nutzt. Ist das Fake oder Fakt? Du hast es vorhin schon mal angesprochen mit deiner Mama, dass sie krank war. So, was waren denn noch so Momente, wo du sagst, okay, das hat mich jetzt doch auf diesem musikalischen Weg sehr geprägt?
Also eher Fakt tatsächlich, dass ich, weil wenn ich gut drauf bin, brauche ich nicht schreiben. Dann bin ich so, nö, mir geht's ja gut, geh ich raus.
Ja.
Geh Fußball spielen, ist schön.
Ja.
Nur wenn ich es halt brauche. Deswegen ja, das stimmt schon. Wolke 7 zum Beispiel war so die letzte Beziehung, wo ich mit jemandem zusammengezogen bin auch. Und das ist auch das ist eben auch die Metapher zu dem Song, dass die Wolke 7 eben diese Wohnung ist, die dann immer kleiner wird für einen und bis man komplett durchdreht. Ja, es ist immer wieder sowas. Also die Beziehungen oft, ne, dann tatsächlich Todesfälle, irgendwie durch die Arbeit in der Physiotherapie hörst du auch so viel Geschichten, ne, so viel traurige Sachen, so viel Egoismus der Menschen auch irgendwo und auch von den ganzen, von der Systematik, der Medizin, dass du schon irgendwann, für die bin ich gerne da, ich muss mich irgendwo auskotzen. So, und das ist die Mucke.
Das bedeutet, du nimmst den Job dann praktisch auch mit als Inspiration. Ist ja eigentlich wieder...
Safe, ich komme nicht darüber hinweg. Ne? Die Leute erzählen mir alles. Ja. Die erzählen mir alles. Ich muss es teilweise auch wissen, weil ja oft Stress und vor allem auch dieses der Alltag der Grund ist, warum die überhaupt zu mir kommen.
Ja,
dass ich weiß, muss ich ran, muss ich berühren, muss ich die zum Sport bringen. Aber teilweise kommen da schon so Dinger, wo vielleicht ein Kind mal mit einem blauen Fleck kommt, der immer wieder kommt, so wo du sagst, okay, jetzt wird's ernst. Müssen wir mal mit den Eltern reden oder so. Ja, da sind schon ein paar Sachen dabei.
Vielleicht noch so andere Momente, wenn du auf der Bühne stehst. Das ist ja dann eher so dein berufliches Leben. Und du hast aber noch diesen anderen Job, diesen Benobi-Job, diesen ich stehe auf der Bühne, ich mache Party mit den Leuten, Good Vibes natürlich. Ich habe da letztens eine sehr interessante, habe ich mich mit einem Kumpel unterhalten, der auch bei einem Konzert war. Und da hat irgendwie der Künstler, wo er sagt, der sieht nur so eine Menschenmenge. Der guckt eigentlich gar nicht krass in die Gesichter rein. Deswegen, wie ist das so für dich, wenn du auf der Bühne stehst? Nimmst du da einzelne Leute, nimmst du einzelne Aktionen wahr, so einzelne Schilder oder vielleicht, wenn einer besonders doll winkt, oder ist es doch diese ganze große Menge? Wie ist das für dich?
Ich gebe ihm recht, die große Menge macht es kälter. Aber obwohl man es nicht denkt, die große Menge macht es kälter. Ich hatte das große Glück, in Hameln eingeladen zu sein, als ich so eine Pause gemacht habe mit der Mucke, wo er gesagt hat, ich will nur, dass du kommst, mit Klavier und Gitarre, nur du. Ja. Habe ich zum ersten Mal gemacht und da waren nur 30 Leute vor mir sitzend und das war krass.
Glaube ich.
Das dachte ich mir so, kein Problem. Und dann bist du so nervös, weil jeder so zuhört, jeder schaut dich an, du bist auf Augenhöhe mit den Leuten. Und da siehst du alles. Da hörst du auch, wenn einer
macht. Ist so persönlich dann, ne?
Ja, ja.
Ja, ja.
Voll. Die sind halt, die lieben es zwar, aber du denkst, sie sind mega kritisch. Und du denkst so, oh shit.
Ja, 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 ja.
Genau. Und bei den 5000er, das war ja bei Adel, wo ich mit dabei war auf Tour, war es so, der erste war krass und danach denkst du so, ja gut, ich sehe eh nur die ersten 5 Reihen vom Spotlight. Ist okay. So, aber mittlerweile kenne ich echt fast einen Großteil meiner Fans beim Namen. Und so freue mich sehr, dass die kommen. Wir haben ein sehr, sehr inniges Verhältnis. Das ist das Geile, wenn es nicht so groß wird. Und die sind halt echt, die kommen halt überall hin. Ich habe da so 20, 30 Atzen, die halt überall hinfahren.
Das ist nice,
zu mir. Und es ist halt einfach auch geil, wenn du Ticketing machst und weißt du, okay, 30 sind weg. Weißt du, so die sind schon mal sicher weg, die Plätze. Und dann kannst du schon mal drauf aufbauen. Aber ich habe wirklich, es gibt mir viel mehr dieses... Leute sitzen, können auch stehen, aber wenn sie halt einfach nur zuhören, es ist so schön. Es ist für mich das viel größere Herzensgefühl, als wenn ich jetzt irgendwie auf jede Show irgendwie mehr brauche.
Hast du so einen Lieblings-Fan-Moment, so eine Interaction, vielleicht so ein Beispiel, was dir besonders im Kopf geblieben ist?
Columbia-Halle, das erste Riesenkonzert mit Adel. Das war mein erstes Mal vor 5000 Leuten, glaube ich, in Berlin. Und da war ich sehr nervös, weil auch irgendwie Radio und alle wollten mich auch sehen, weil man hat von mir gehört, aber zum ersten Mal war ich auf so einer Bühne. Und dann war meine Mama auch da. Und das war das erste Mal, dass ich den Song für meine Mama vor so vielen Leuten gespielt habe. Die Stärkste auf der Welt heißt der. Und dann habe ich gesagt so, okay Leute, ich habe schon mit der Ansprache halt schon angefangen fast zu weinen. Da habe ich so gesagt, ey.
Oh krass.
Ja, ich so, boah, das wird jetzt... Ich hoffe, ich singe den einigermaßen rund, aber es wird nicht leicht, weil meine Mama ist da oben und wir haben eine schwere Zeit durchgemacht. So, sie will nicht sagen, dass ich sage, was war, aber Mama, ich liebe dich, schön, dass du noch da bist. Dann habe ich so ein bisschen angefangen schon zu singen und dann habe ich halt den Song gesungen, ein paar Tränen sind geflossen, habe ihn durchgesungen, habe dann sorry gesagt und hat sich die ganze Kulturmbiale zu meiner Mutter gedreht und hat sie ihr applaudiert. Nach oben, auf die Ding. Die war halt oben mal so auf den Gästelisteplätzen, die waren oben und alle, wirklich die ganze Halle hat sich umgedreht, hat ihr zugeklatscht.
Boah.
Oh, ich bin abgebrochen da vorne.
Krass.
Hab nur noch geheult. Das war heftig. Also das war mit Abstand der krasseste Moment.
War auch dein Lieblingskonzert dann?
Ja, es war nicht das Beste von mir, aber es war von
auf jeden Fall das Ehrlichste und Emotionalste.
Genau, von Adrenalin her war es auf jeden Fall das Krasseste, glaube ich.
Stichwort emotional, irgendwie jeder deiner Texte, jeder deiner Songs ist sehr emotional und ich habe mir als nächsten Song, den wir jetzt von dir hören, Wolke 7 ausgesucht. Mhm. Worum geht's in dem Song nochmal kurz abgerissen? Wir hatten es gerade schon so ein bisschen, Freundin, Wohnung, was ist die Message dahinter?
Nachdem man immer diese Single-Phasen hat und denkt sich so, ach, vielleicht doch keine Freundin, vielleicht ist das Single-Leben ja doch das Coole, vielleicht ist das Prinzip Beziehung veraltet und dann lernst du jemanden kennen, denkst du dir, nee, das ist aber schön, ich möchte gerne mit ihr bleiben. Und dann halt alles, es hat doch davor schon gekriselt, dann haben wir halt irgendwie so gesagt, so richtig gehen wir nicht aufeinander zu, wollen wir nicht zusammenziehen. Und dann wurde es immer schlimmer, sozusagen.
Fuck.
Dann war ich da, dann hatten wir beide Corona, waren wir so aufeinander zugesperrt.
Ah,
genau.
Ja.
Und dann habe ich halt danach so gesagt, tut mir leid, wir sind's nicht. So, und dann nach 3 Monaten zusammen gewohnt, habe ich gesagt, sorry, ich gehe. Ich übernehme auch sonst die Miete und so, egal, oder du bleibst da, wie du willst, aber das ist es nicht. Ich möchte deine Zeit nicht verschwenden und meine auch nicht. Und so rational, wie ich es damals versucht habe zu sagen, ist es natürlich nie. Das war dann sehr eklig, die Trennung. Auch so mit Nachgeschmäckle danach, ne? Das war so, von meiner Seite, ich bin da nicht so, ich bin da eher so, ey, man hat sich mal geliebt, ne? Deswegen, jetzt wird's emotional. Ich bin da relativ cool, weil ich sag so, ey, alles, das ist für uns beide scheiße, ich weiß das, aber war es halt nicht. Und deswegen war dann dieses Bild der Wolke 7 so, ey, wir machen das so, vielleicht noch einen Hund zusammen, vielleicht noch einen Hund zusammen und dann bist du da drin und merkst so, ja.
Die Bubble.
Richtig. Es ist zu klein. Es ist einfach nicht das, was ich wollte.
Jetzt wird's Zeit. Es ist jetzt schon der dritte Teil vom Interview angebrochen. Und jetzt möchte ich ein kleines Spiel mit dir spielen. Ich habe mir von meinem Lieblingsprakti Niklas hier wieder so einen ganz tollen Umschlag geben lassen. Da steht oben für Hase drauf. Das möchte ich an der Stelle mal kurz appreciaten.
Geil. Könnt ihr so ein im Spiel, könnt ihr auch dieses Fahrrad mit dem Saw-Typen einfaden irgendwie?
Und hier sind jetzt ganz, ganz viele Entweder-Oder-Fragen drin, denn wir spielen jetzt eine Runde This or That und gucken mal, wie wir uns entscheiden würden, wenn wir die Wahl haben. Bist du gut im Entscheidungen treffen?
Ja.
Die Energy Sucks Music Lounge.
This or That, was würdest du eher?
Nummer 1, This or That, ein Happy Birthday-Ständchen von BTS bekommen oder bei der Reunion von One Direction dabei sein?
Das Erste.
Bist du so in Korean Boy, Band, Ding?
Es gibt paar krasse, auf jeden Fall. Also Korean, dieses, also ich habe paar Mal ein paar Sachen gehört, auch gerade wenn es so akustisch ist.
Ja.
Die Stimmen sind mega krass.
Oder?
Und, ja, heftig. Es gibt eins, ich weiß nicht, wie der heißt, aber ein Song ist Instagram. Oh, wie heißt der Kollege? Auch so ein mega bekannter.
Und manche von denen haben auch einen unglaublichen Smoke manchmal in der Stimme. Ich weiß nicht,
heftig.
Ich glaube, das ist auch von BTS oder irgendeiner, der diese ganz tiefe Stimme haben kann.
Ja.
Erst so übelst hoch und dann übelst tief crazy.
Die sind krass, auf jeden Fall.
Okay, es geht weiter um Entscheidungen treffen. Willst du lieber eine Zeitmaschine haben, mit der du in die Vergangenheit kannst oder eine Glaskugel, die dir die Zukunft zeigt?
Vergangenheit.
Mhm. An welchen Punkt würdest du gern zurück?
Ein paar Sachen hätte ich nicht machen müssen. Ich hätte mich gewarnt. Ich hätte wahrscheinlich auch mir einfach gesagt, ey, wird alles gut. Mach dir nicht zu viel Kopf.
Schöne Message an das jüngere Ich. Ein Leben lang durch die Welt reisen und nie wieder nach Hause kommen oder immer zu Hause bleiben?
Wenn meine Familie da ist, das Erste. Also wenn Familie zu Hause ist, dann immer zu Hause bleiben. Der Ort ist mir egal.
Alles vergessen, was du je gelernt hast oder alle Menschen vergessen, die du je kennengelernt hast?
Alles vergessen, was ich hier gelernt habe.
Ja, oder? Ich glaube auch, wenn du dein Umfeld so komplett verlierst und deine ganzen Homies, die können dir erzählen, was war.
Die machen mich aus, das bin ich.
Herausfinden, dass du ein Roboter bist oder herausfinden, dass dein Leben in der Matrix abgespielt wird.
Oh. Beides geil.
Ja.
Also wenn ich mit Roboter, hätte ich viel mehr geilen Scheiß gemacht. Das wäre eigentlich traurig dann am Ende.
Das also, erklärt so einiges.
Genau. Ah, that's why I should be like this. Wie nochmal, also... Was mir lieber wäre?
Ja, genau. Was würdest du lieber haben?
Lieber ein Roboter.
Ja, oder?
Ja, Roboter ist doch geil.
Roboter sind cool. Entweder in einer Welt leben, in der es Dinosaurier gibt, oder in einer Welt, in der Riesen existieren.
Dinos.
Schon Dinos,
oder? Ja, klar, Stego, alle Kollegen, Rexy.
Na klar, so auf so einem Flugvieh dann irgendwo zum Job ist doch mega geil.
Klar, Velociraptor am C ziehen, das haben wir vor.
Imagine, du kommst auf so einem Ding zum Konzert angeritten.
Ja.
Killer.
Warte ab, morgen ist Release Show.
Für immer den Inhalt deines Portemonnaies verlieren oder all deinen Freunden deinen Internetsuchverlauf zeigen?
Portemonnaie weg.
Mhm. Müssen wir nicht kommentieren. Lassen wir einfach so stehen.
Geil.
Mit Ariana Grande auf der Bühne stehen oder bei Shirin David im Musikvideo mitspielen?
Ariana Grande.
Mhm. Vor den Drachen von Game of Thrones stehen müssen oder vor dem Monster aus Stranger Things?
Nämlich die Drachen.
Gut, Drachen sind auch cool. Sind wir wieder bei Dinos. Sind auch die großen Dinos.
Mit einem werde ich mich schon verstehen.
10 Minuten von einem nervigen Job entfernt wohnen oder 2 Stunden vom Traumjob weg?
2 Stunden.
Du kannst einen richtig beschissenen Job haben, aber wenn du deinen einen Homie auf Arbeit hast, oder bei dir im Musikbusiness, so, das ist wahrscheinlich auch so, wenn du im Studio bist, kannst du einen abgefuckten Tag haben, aber dieser eine,
der
dir deine Beats baut, oder dieser eine Producer,
safe,
der macht's einfach.
Bisschen lachen, ich habe beim Burger King gearbeitet, mal am Anfang, als ich Jura studiert habe, und da war auch so einer, so ein Tscheche, ich habe den geliebt, ich bin ja sehr Pole, ne?
Ja.
Tschechen und Polen sind immer so ein bisschen gegeneinander. Und es war halt immer sehr, sehr lustig. Ich sag so, ey, Digga, alle sind da, jetzt gib mir mal den scheiß Chicken Burger. Nee, was war das noch? Chicken Nugget Burger. Und dann sag ich da so, wie schnell brauchst du ihn? Ich dreh mich um, schnell, er schmeißt ihn mir voll ins Gesicht.
Das sind aber die Leute, ja.
Ich so, ey, bist du bescheuert? Er sagt so, du wolltest dich schnell, ich hab noch mehr. So, ja, geil. Und dann hab ich totgelacht von den Leuten. Das war richtig,
mega
richtig gut. Ja, aber auch, wie gesagt, Job. Ich werde auch immer ein bisschen angemeckert im Tinder-Game und so, weißt du? Wenn ich immer frage so, ey, was arbeitest du eigentlich? Was machst du? Und alle so, ja, ist doch egal. Ich sag so, ja, ich weiß nicht, Digga.
Nein, das ist nicht egal.
Ist nicht egal. Du machst irgendwie, das ist so mindestens 50% deines Lebens. Und wenn du dich da einfach so hingibst, dann ist schade. Also, du kannst machen, was du willst. Wenn du es liebst, geil. Wenn du Bock drauf hast. Na, wenn du halt gar keinen Bock drauf hast, ist es für mich auch so eine Charaktergeschichte, dass ich weiß, okay, du machst halt irgendwie alles mit
Und gerade bei Tinder, ich finde das auch, weil never fuck the company. Ja. Und zwei Leute, die denselben Beruf haben, das klappt nicht, weil du nimmst es immer mit nach Hause.
Ja,
du erzählst, aber du philosophierst dann zu Hause, anstatt dir nur von deinem Tag zu erzählen. Finde ich ganz, ganz schlimm.
Wahrscheinlich, ja.
Auf jeden Fall keine Location wählen, die zu nah an der Wohnung des anderen ist, glaube ich. Mhm. Das habe ich öfter jetzt schon gehört. Das ist so ein bisschen blödes. Ja,
ich glaube, spazieren gehen ist der Game Changer, weil du kannst jederzeit einfach gehen.
Ja.
Und es ist einfach super und easy und
nicht
so unverbindlich.
Mach's nicht am Abend, sonst ist der ganze Abend weg. Ich schwör's dir. Mach's immer so mittags oder morgens, wenn du Zeit hast, mach die Dates da.
Aber schwierig. Du hast aber gesagt, du hast einen Hund. Das ist doch bestimmt auch ein richtiger Gamechanger. Das macht's einfacher, oder?
Das ist dein Hund. Ich könnte nie mit einem Hund im Haus wohnen. Ich so, ja gut, dann Match auflösen.
Was hast du für einen Hund? Hund?
Labrador. Schon Digi.
Geilen. Wie alt?
9 bald.
Ui, stabil.
Ja,
stabil.
Maschine.
Jetzt geht's nochmal ein bisschen um Idole und deine Kindheit, beziehungsweise um Idole allgemein. Gibt's denn so andere Künstler und Artists, vielleicht erstmal innerhalb Deutschlands, die dich besonders inspirieren oder wo du sagst, ey, die finde ich geil, mit denen würde ich vielleicht gerne mal kollaborieren oder so?
Also damals waren es tatsächlich aus dem Hip-Hop-Bereich ganz viele. Es war halt, Eimsbusch war ganz groß für mich, ne? Also Sammy Deluxe, Die Beginner, das war schon sehr, sehr prägend. Berlin, Savage, damals hatte ich auch Echo irgendwie mit Berlin zusammen. Das waren aber auch immer so die Traumfeatures. Ja, Echo konnte ich mir erfüllen.
Ja,
das ist halt voll geil.
Ja.
Aber auch Motrip hat dann für mich so der war so der Erste, der für mich das Game gechanged hat. So. Klar, für andere ist es Crow und so, aber für mich war Motrip so, ey, der Typ ist so intelligent und verbindet so diese zwei Welten aus, wie gesagt, von der Straße in die Bibliothek sozusagen, wo ich gesagt habe so, wow, das ist krass. Das ist so, wenn man Kanye West so ein bisschen verfolgt hat damals, war das ja so ein ähnlicher Switch.
Ja.
Ne? Es ist jetzt nicht über die Beats, über den Sound bei Motrip, aber über die Texte fand ich den außergewöhnlich gut. Außergewöhnlich krass. Also der wäre auf jeden Fall ein Traumfeature irgendwann. Und dann halt Aline Cohen tatsächlich.
Ja.
Mit der ich mir auch jetzt den Traum erfüllen konnte, das mit dir zu machen. Weil sie war die Erste, die wirklich zwei Sätze sagt und ich jedes Wort abnehme, jedes Wort glaube. Und das ist halt das Bild in der Musik, ne, dass jeder für jeden was schreibt. Ich bin da ganz anti, ich will mein Zeug schreiben. Weil
ach so, ja.
Voll, weil jeder hat irgendwie eine besondere Stimme, jeder hat was Besonderes. Aber dieses Leben, das man führt, ist einzigartig. Und deswegen, wenn jemand dir sagt, nee, das ist nicht so gut, sondern das wäre besser, dann ist es halt für mich, wäre es nicht mehr mein Leben. Dann wäre es eine Idee, ein Klon davon. Und deswegen ist es für mich immer so, habe ich auch immer gesagt, auch wenn ich nicht erfolgreich werde, ich will mit meinem Zeug nicht erfolgreich sein oder erfolgreich sein.
So, das ist aber eine geile Message, ja.
Ich glaube, ne? Es ist aber, viele haben mich dafür auch, ich wurde auch oft gesagt, als ich noch eben ein bisschen mein Ding war, Management und habe gesagt, sag das bitte nie laut, weil da diese Max Giesinger-Geschichte damals war auch. Ich sag so, aber für mich ist es so, wenn du es nicht selber schreibst, dann nehme ich es einfach nicht so ernst. Ich persönlich. Ne? Es ist jedem das Seine, wie er das sind. Du nimmst ein Lied auch einfach vielleicht als Ablenkung. Heutzutage ist ja Musik fast mehr Ablenkung, als wirklich zuhören. Ne?
Klar.
Und mein Album wird dir nicht gefallen, wenn du es zum Ablenken hören willst. Es wird dir nicht gefallen, weil es stört. Und wenn du aber zuhörst, könnte es dir sehr gut gefallen. Und so, solche Musik wollte ich immer machen. Solche Musik hat mich immer sehr glücklich gemacht. Egal ob jetzt Englisch oder Rap. Ich liebe auch Code of the Friend. Kennst du den? Auch so auf Lo-Fi Beats, Englisch. Ey, der Typ ist krass, der haut irgendwie alle Monate mal ein Mixtape raus, aber der erzählt dir halt Geschichten aus seinem Leben, ne, über jetzt, wo er gerade sich mit seiner Frau streitet, über das Sorgerecht seines Kindes und so. Du hörst einfach, ey, der Typ hat das in einem richtig krassen Moment geschrieben und sagt dir einfach genau, wie es ist, ohne irgendwie auf das Bild zu achten, auf den Reim zu achten, sondern er sagt dir, wie es ist, und das war bei Aline Cohen nach zwei Sätzen so, alles, was ich hab, und deswegen war das ein Riesending. Ich hatte so gezittert, als ich sie nach dem Feature gefragt hat. Und sie hat sofort gesagt, ja, let's go.
Das finde ich cool.
Ja,
das war echt. Wenn es weniger Image und einfach mehr Personality ist. Weil so Image und Personality können sich ja ganz, ganz, ganz doll unterscheiden.
Brutal.
So oft. Jetzt wird's Zeit, noch eine kleine Rubrik hier mit reinzupacken. Und zwar heißt die Deine Playlist.
Die Energy sagt Music Lounge.
Deine Playlist.
Das ist normalerweise der Punkt, wo alle Gäste bei uns in der Music Lounge ihr Handy rausholen und mal durch ihre Playlist gehen. Mhm. Denn ich möchte jetzt von dir wissen, wenn du dich für einen Song entscheiden müsstest, den du dein Leben lang nur noch hören darfst, keine andere Musik mehr, nur noch dieser Song, welcher wäre das und warum?
Ich glaube, es wäre Ladies and Gentlemen von Sam von Dynamite Deluxe.
Geil, warum?
Oh, la-di-da-di-da, Ladies and Gentlemen, die uns noch nicht kennen, werden uns jetzt kennenlernen. Weil er alles verbindet. Er verbindet Rap, er verbindet Gesang, ein bisschen Rocker, er hat extrem Nostalgie für mich, er macht mich happy und es ist halt sein Durchbruch gewesen so. Also es war alles so, was für mich mit Musik angefangen hat, ist in diesem Lied drin so ein bisschen. Also der Song, glaube ich, wäre Also da habe ich einen Riesengrinsen. Bei grüne Brille auch, aber Ladies and Gentlemen ist immer so, wenn das jemand spielt, denke ich so, boah, ich liebe dich, Digga. Dankeschön.
Wir machen ein kurzes Recap. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass du super gut Entscheidungen treffen kannst. Also wir sind auf jeden Fall im Dino-Game und im Drachen-Game. Finden wir geil.
Safe.
Dein neues Album ist da. Das war jetzt eine Überleitung on Fleek, muss man sagen. Da an der Stelle natürlich nochmal herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Wir hören dann auch noch einen Song, der natürlich namensgebend für dieses Album ist. Mhm. Und wir haben ein bisschen über deine Kindheit gesprochen. Jetzt fehlt noch eins, und zwar die Zukunft. Mhm. Worauf dürfen wir uns denn in nächster Zeit noch von dir freuen?
Also tatsächlich kommt das nächste Album, das sein wird, oder eine EP, wird eine reine Piano-EP werden. Das wollte ich nämlich schon immer mal machen. Das Klavier war ja das Instrument, das mich sozusagen dazu, dadurch, dass ich meine Differenz mit meinen Eltern hatte und so, war es so, okay, dadurch habe ich mich getraut. Das Klavier hat mich so ein bisschen, hat mir eine Stimme gegeben, wenn ich nichts mehr sagen konnte. Und deswegen wird das nächste ein Piano-Album sein. Und danach oder in der Zeit werde ich mich um Arrangements kümmern und werde meine drei Alben auf Orchester arrangieren und ein großes Orchesterkonzert machen. Wo, weiß ich noch nicht genau, aber ich habe schon die ersten 7 Arrangements. Es sollen ungefähr 20 Songs werden. Genau, das ist so der nächste Plan. Das ist mein großer Traum immer gewesen. Wenn
geil,
ich einmal,
ich liebe sowas so unglaublich doll.
Sehr herzlich eingeladen.
Wenn unbedingt, ich sag, unbedingt. Auf jeden Fall Bescheid. Irgendwo erste Reihe, das machen wir.
Sehr, sehr gerne. Genau, also entweder München oder Hamburg, keine Ahnung, Elbphilharmonie, ich weiß es noch nicht. Ich check mal, wie die Mieten sind und wie die Leute halt Bock drauf haben. Ich muss auch erstmal ein Orchester finden, aber ich arrangiere auf Klavier, Chor und alle Streicher. Das wird scheiß teuer, deswegen brauche ich ein Jahr Puffer.
Ja.
So, deswegen glaube ich auch, dieses Piano-Album ist dann schlauer. Das ist auch von der Produktion vielleicht ein bisschen günstiger. Aber ich habe richtig Bock wieder und ich habe Bock halt eben das zu machen, was ich immer machen wollte. Und Klavier-Solo wollte ich immer mal machen.
Musik als Orchester ist immer, immer, immer mega. Fühle ich total. Was machst du denn aber eigentlich, wenn du nicht Binobi bist, sondern einfach nur zu Hause chillst? Was machst du, wenn du keine Musik machst? So ein bisschen privat.
Am liebsten Fußball spielen mit Freunden. Das ist eigentlich das Beste, was ich Freizeit machen kann. Beachvolleyball, mit meinen Freunden abhängen. Ich reise sehr gerne. Ne? Ich versuche immer, das mit dem Zug zu machen. Natürlich, manchmal muss es der Flieger sein, wenn es noch etwas weiter ist. Ansonsten bin ich Physiotherapeut. Habe in der Corona-Zeit eine eigene Praxis aufgemacht. Und habe halt dann eben gesagt, weil ich dachte, okay, ich war 6 Monate in Berlin, als die Stadt zur Geisterstadt wurde im Lockdown, wo du gesehen hast, so, die Lokale machen zu. Ich habe ja immer nebenbei Gastro gemacht, weil Physio war so, wenn du absagst, ist scheiße, weil du musst immer so 10 Leute absagen oder 20. Und da habe ich immer gesagt, Gastro, komm, geht immer. Ich schlafe eh nachts nicht, mache ich ein bisschen Cash. Passt, habe ich immer mich gewundert, warum die Klos immer so lange abgesperrt sind. Jedenfalls habe ich dann in der Gastro gearbeitet, habe da ein bisschen Asche gemacht und dann war alles zu. Ne, dann hatte ich halt das Glück, dass ich mal für Helene Fischer einen Song geschrieben habe. Dadurch kam ein bisschen GEMA noch rein und so weiter. Aber es war ja, wie gesagt, nie mein Ziel, für andere zu schreiben. Es war immer das Ziel so, dass mein Ding irgendwie in die Welt gebracht wird. Und da habe ich so gemerkt, wie sich auch Leute aus der Szene, die mir damals so gesagt haben, du bist der Beste, nicht mehr anrufen, bin weg, keinen Bock mehr auf mich haben. Da habe ich gesagt, ja gut, dann muss ich jetzt irgendwie Geld machen. Es war sogar ein ich war für Kika angesagt für so eine kleine Serie gegen Mobbing, weil ich habe mich sehr gegen Mobbing engagiert, war in den Schulen.
Ja.
Aber ging alles nicht mehr. Du konntest nicht in die Schulen, du konntest nichts machen. Und dann habe ich gesagt, was mache ich jetzt? Und das war halt, wie wahrscheinlich viele im Lockdown, mal bei den Eltern, mal in Berlin. Mal bei Eltern. Und bei den Eltern war halt Hund, Garten, Eltern, waren froh, dass ich da war. Man hatte auch Angst, dass man sich nicht mehr lange sieht, weil Corona vielleicht jemanden dann wirklich zur Strecke bringen kann. Da war es so, okay, ich hatte das mit meiner Mama schon mal, ne? Ich bin echt froh, wieder bei denen zu sein. Das hat sich sehr gut angefühlt. Und dann habe ich halt einfach in Berlin gesagt, okay, ey, ein Kumpel hat eine Wohnung gesucht, komm, ich versuche dich reinzubringen. Dann haben die mir mit Klage gedroht, weil die gesagt haben, der wohnt schon da. Ich sag so, ey, was ist das für eine Scheiße, Mann? Lass mich in Ruhe. Und dann habe ich halt die Wohnung aufgegeben. War dann bei Kreiburg, dachte mir so, ja, okay, jetzt schauen wir mal. Wie geht's weiter? 6 Monate, dann der 7. Monat. Mein Vater so, jede Woche hat er mir gesagt, mach doch eine Praxis auf. Das ist sicheres Geld, ne? Die Leute werden zu dir kommen, die kennen dich in der Stadt, auch durch die Musik, die werden dich voll machen, sofort. Ich sag so, ich weiß nicht, ich will Musiker werden. Es war so ein harter Weg von euch weg, das wirklich zu schaffen, ne? Und das war, aber ich sag, aber wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich brauche ich einfach Geld, um wieder anzufangen. Wenn ich wirklich selbst, wenn ich das mein Zeug machen will, darf ich ja zu keinem sagen, ich mache aber wie ich will. Ne? Weil wenn du einen Finanzier hast, ist klar
das
so.
Das ist richtig, ja.
Aber Bobby, das musst du machen. Du musst zu dem Auftritt, du musst das und das machen. Hier, ich sag jetzt keine bösen Wörter, aber du musst den Arsch küssen und so, weißt du? Und das war nie mein Ding. Und da habe ich gesagt so, ja gut, dann brauche ich Cash. Da brauche ich einfach Geld. Und ich habe einen Beruf gelernt, studiert. Dann so, okay, ich schau mal. Und wirklich 2 Tage später wird eine Praxis frei. Also das war wirklich
crazy.
Wahnsinn. Ja, und ich sag so, ja, okay, man glaubt nicht so an Schicksal und Zeichen, aber das Ding ist krass so. Das ist einfach so ein Bullseye vor dir. Und so ein fetter Dart, ne? Habe ich gesagt, ja gut, let's go in it. aufgemacht, krass, erstmal wieder verschuldet, ne? Aber durch das Helene, ich habe einen Vorschuss bekommen davor, hab ich gesagt, okay, das ganze Helene-Money rein damit, mit Trainingsgeräten reingebaut und dann habe ich diese Praxis aufgemacht. Habe erst 5 Tage gearbeitet, echt so 10-Stunden-Tag, einfach zu sagen, okay, ich will die Schulden weghaben. Und dann war ich echt so schnell, dass ich gesagt habe, krass, ich bin im Plus, nach 3-4 Monaten. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt mache ich das, was ich mir immer mal kaufen wollte, ich kaufe mir einen Flügel. Genau. Dann habe ich den auf Raten gezahlt. Dann habe ich mir den geholt aus dem Planetarium in Hamburg.
Crazy.
Voll geil. Eine Yamaha S4, die kosten neu irgendwie 75.000, die Dinger.
Shit.
Ich habe ewig gegoogelt.
Ja.
Und auf einmal sehe ich so, das ist ein Gebrauchter. Der muss doch völlig kaputt sein. Der kostet irgendwie 15.000 oder 18.000. Ich dachte, der muss doch, hä?
Schnapper, ja. Ja,
und dann habe ich mit dem Typen geredet und der liebt halt das. Und er sagt so, ey, ich habe dieses Ding, ich weiß gar nicht, ob ich es verkaufe, es ist so schön. Und ich habe die ganzen Tasten neu gemacht und er hat es halt voll, er hat es alleine zu uns gefahren, das Ding. Und er sagt so, ich will den dir bringen. Ich mache dir eine Klimaanlage rein, da musst du weniger stimmen. Dann bleibt das Holz gerade. Ich sage so, okay, wenn der Typ mir einen Scheiß, da habe ich überhaupt keine Menschenkenntnis. Mhm. Das Ding ist so wunderschön, dieser Flügel. Mhm. Und das war halt so mein erstes und das einzige Materialistische, was ich immer haben wollte, das habe ich mir erfüllt. Dann hat es sich so angefühlt, so, ja Mann, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Und dann habe ich eben auf diesem Flügel komponiert und dann hat eben dieses Album mehr oder minder geschrieben. Und dann bin ich von diesen 5 Tagen auf 4 Tage gegangen. Dann hatte ich eine Angestellte nach 2 Jahren. Und jetzt mache ich 3 Tage Vollgas, aber dafür bin ich von Donnerstag bis Montag free für die Musik.
Das ist cool. Hm.
Und du hast halt eigentlich so Events immer nur, vielleicht mal Mittwoch.
Ja.
Ne? Montag hast du nie was.
Klar.
Ne? Dienstag kannst du dir frei nehmen, sonst ich bin der Chef. Hm. Weißt du, wer soll mir was sagen? Das ja, ist halt das Coole dran.
Hm.
Und aber die meisten Sachen sind halt Tour. Ne? Kannst du Gigs machen, Donnerstag, Freitag, Samstag. Sonntag kannst du ausschlafen, Montag arbeitest oder Dienstag arbeitest wieder.
Das ist crazy, das klingt wie so eine Story aus dem Bilderbuch.
Es hat gedauert, ne? Und viele haben auch gesagt, so, ey, ich wurde auch dann irgendwie so Wochenendmusiker genannt von meinem Ex-Manager.
Aha.
Ex-Manager. Hat er sich gut überlegen sollen, den Satz. Genau. Und dann, genau, habe ich gesagt, gut, dann mache ich den Wochenendmusiker, aber ich mache es auf einem hohen Level.
Und es funktioniert ja super.
Anscheinend ja, ich durfte hier sein.
So, jetzt sind wir tatsächlich schon am Ende unserer Energy Sachsen Music Lounge angekommen, aber ich lasse dich hier nicht eher gehen, bis wir noch einen Song von dir hören.
Geil.
Wir haben vorhin schon drüber geschnackt, welche Songs wir spielen wollen.
Ja.
Wir haben uns eigentlich In das Blau ausgesucht.
Ja.
Ich frage dich jetzt trotzdem nochmal, möchtest du gerne einen anderen Song von dir hören? Hast du irgendeinen persönlichen Lieblingssong von dir, den du am liebsten magst, den wir noch nicht von dir gehört haben?
Sagen wir so, In das Blau ist einer meiner Lieblingssongs, aber einer der härtesten für mich. Darum höre ich ihn nicht oft. Ich glaube, es ist geil, wenn die Leute ihn hören.
Ja.
Das zeigt so meine Roots. Mein Lieblingssong vom Album ist tatsächlich Hand, wegen dem Feature mit Aline Cohen, weil es einfach für mich so ein großes Herzensding ist. Aber ich glaube, für die Leute wäre In das Blau eine interessante Farbe.
Okay.
Von dem Album.
Dann würde ich sagen, wir hören jetzt einmal kurz in Hand rein.
Gerne.
Du bietest mir die Hand, doch mein Herz und mein Verstand wissen, dass ich das nicht kann, ich nehme sie nicht an. Du bietest mir die Hand, doch was ich wirklich brauche, ist Vertrauen, dass ich mich selber retten kann.
Was ist die Message hinter dem Song? Worum geht's? Was ist es? Was bedeutet der Song für dich?
Für mich ist Hand wahrscheinlich der schmerzhafteste Song auf dem Album, weil er geht um eine alte Beziehung, meine erste große Liebe, die mich irgendwann wieder gesucht hat, um mir zu sagen, so, ey, ich hänge in der Patsche, so, ich habe einen Mann, der nicht gut für mich ist, und weiß nicht, was ich machen soll. Kannst du mir einen Tipp geben? Er hat einen Heiratsantrag gemacht, pipapo. Und da habe ich gesagt, ja, du musst da weg. So, du musst da weg und ich helfe dir da auch. So, wir alle helfen dir, ne? Also deswegen musst du das nicht machen. Und ich habe damals halt eben Schluss gemacht, als ich weiß, das war der 23. Januar, weil das war der ein Tag davor, hat sie ihre letzte Prüfung gehabt. Ich wollte ihr halt nicht Schluss machen, bevor sie die Prüfungen nicht alle gemacht hat.
Löblich.
Und dann hat sie aber schon ein bisschen was gespürt, dann habe ich halt am Schluss gemacht und das war vor vielen Jahren, wirklich wahrscheinlich vor 10 oder 20 Jahren. Und immer wieder kam halt, irgendwie haben wir uns immer wieder die Wege gekreuzt, aber nach Jahren immer, ne? Und das war, sie so zu sehen, war sehr traurig für mich. Und da habe ich ihr gesagt, ich bin immer für dich da, wirklich. Egal in welcher Form, ich bin immer für dich da. Deswegen bitte scheu dich nie zu mir zu kommen. Mhm. Und dann hat er das irgendwie dann gesehen, unseren Chat, hat ihr dann den verboten und so. Und hat halt ihr auch, ich glaube, gedroht. Krass. Und da habe ich gesagt so, ey, du musst da weg einfach. Mhm. Du musst da unbedingt weg. Und dann so, meine Hand ist immer für dich da. Und dann hat sie mir gesagt, so, ey, für ihn ist das wie betrügen. Er hat sie betrogen, ne? Deswegen ist ja auch das Problemchen.
Ja.
Und dann habe ich so gesagt, so, ey, scheißegal, mir ist alles wurscht. Auch wenn der kommt und er sich boxen will, mir ist es wurscht. wirklich kommen soll oder rumkommen. Aber meine Hand ist da. Du musst sie nicht annehmen. Du kannst sie haben und fertig. Und ich habe das der Aline erzählt, die Geschichte. Und sie hat es halt so geschrieben, wie sie das aus der Frauenperspektive sieht. Nämlich, dass sie sagt so, vertrau mir. Das würde mir mehr Kraft geben, als diese immer diese Hilfe anzubieten. Und ich habe so geweint, als sie das gesungen hat. Ich war so fertig, weil ich verstehe den Punkt jetzt endlich. Ich habe das gar nicht gesehen. Die Aline hat mir eine ganz andere Perspektive aufgemacht. Nicht die von, oh Gott, ich brauche Hilfe, sondern ey, ich brauche einfach jemanden, der an mich glaubt. So. Und das war unglaublich interessant zu hören. Gleichzeitig halt hart. Ich habe auch ihr diesen Song zukommen lassen. Natürlich gab es keine Antwort. Aber einfach, dass sie weiß, egal was passiert, sie kann immer zu mir zurück. Egal, sage ich auch jeder Freundin, die ich habe, sage so, ey, dieser Mensch ist so besonders für mich. Der war so lieb zu mir immer. Mhm. Hat mich so aus der Scheiße auch geholt, dass wenn die Hilfe braucht, ich dir helfe. Es geht jetzt nicht um eine Liebesbeziehung oder so, aber es ist ein Mensch. Ist klar. Das ist für mich Familie so. Mhm. Wenn die sagt zu mir, ey, der hat mich geschlagen, oder so, man, du musst irgendwo unterkommen, ich bin immer für die da. Ich bin eben so. Ne? Und wenn eine Beziehung da war und Liebe da war, ey, dann bleibt die für immer da für mich. Das ist einfach so. Ne? Ich habe nie jemanden beschissen oder was. Trotzdem muss ich mich immer mit irgendwelchen eifersüchtigen Geschichten rumplagen, weil ich offen bin, weil ich auf der Bühne bin und so weiter. Aber boah, das langweilt mich so, weil es einfach so ist, warum soll ich das verneinen? Warum soll ich sagen, ich habe diese Frau nicht geliebt? Natürlich habe ich sie geliebt. So, das ist der Song.
Und jetzt noch kurz runtergerissen, worum geht's nochmal in das Blau? Wir haben vorhin schon mal kurz über die Message vom Album gesprochen. Ist mit der Single ja wahrscheinlich ähnlich, oder?
Genau, also in das Blau ist tatsächlich die letzten 3 Jahre. Es war Lockdown, ich erzähle alles, was in meinem Kopf vorging, als ich gesagt habe, so, ich glaube, es ist vorbei. Ich glaube, alles ist vorbei, alles war umsonst. Das ist der Punkt, wo ich in das Blau angefangen habe zu schreiben. So, also richtig, ich habe auch dem Malte gesagt, so, ey, gib mir den Beat einfach, mach ihn so tief wie möglich, so viel Bass und so tief. Ich will, dass es klingt, als ob ich wirklich 40 Meter unter dem Meer bin und das Ding einrappe. So. Das will ich hören. Und ich sollte ja auch vom Label so weniger rappen, weniger machen. Deswegen Rap-Song.
Hast du noch irgendwelche Worte an unsere Community? Erstmal vielen, vielen Dank, dass du da warst. War mega, mega cool.
Erstmal vielen lieben Dank für das schöne Interview. Ich habe noch nie so ein schönes Podcast-Interview fast gehabt.
Also Dankeschön, voll das geil. Freut mich.
Ey, an die Community in Sachsen. Ey, cooles, kreatives Völkchen seid ihr. Vergesst das nie. Vergesst nie die Farben, die wir jeden Tag irgendwie zu sehen haben. Ich weiß, viel Scheiße passiert gerade. Aber wenn ihr positiv bleibt, dann klappt das. Dann könnt ihr immer einen mitnehmen. Und wenn ihr noch einen mitnehmt, haben wir vielleicht noch ein paar Lacher mehr. Also, bis dann.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Was für ein Hammer-Interview. Ich habe selten jemanden mit so viel Energy erlebt wie Benobi. Super sympathischer und bodenständiger Kerl, der sich auch nicht scheut, mal die Klappe ganz weit aufzureißen. Wenn du jetzt noch mehr deiner Energy Sachsen Stars besser kennenlernen willst, dann klick dich einfach mal auf unsere Homepage. Da findest du ganz viele solcher coolen Gespräche zum Nachhören. Und natürlich auch überall da, wo es Podcasts gibt.
Die Music Lounge.
Ein Podcast von Energy Sachsen. Hit Music only.